Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Ratr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit auf der Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, den 30. März 2021, gleich dem 10. Farvardin 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Jahresrückblick – Libanon weiterhin ohne Regierung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer, die wichtige Botschaft der Märtyrer an diejenigen, die ihren Weg fortsetzen, ist die der Sicherheit vor Angst und Trauer. Regionale Zusammenarbeit, Schwerpunkt der Gespräche Sarifs in Tadschikistan. Sarif, Ära von Unpopularität und westlicher Herrschaft im internationalen System ist vorbei. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer, die wichtige Botschaft der Märtyrer an diejenigen, die ihren Weg fortsetzen, ist die der Sicherheit vor Angst und Trauer. Der Text der Erklärung des geehrten Oberhauptes der Islamischen Revolution Irans während des Kongresses für die 4000 Märtyrer der Provinz Yazd, der am 15. März 2021 stattfand, wurde heute Morgen am Konferenzort veröffentlicht. Bei diesem Treffen hatte Ayatollah Khamenei die Erhaltung der Botschaft der Märtyrer betont und gesagt, dass die Märtyrer ein besonderes Leben in der Zwischenwelt und eine wichtige Botschaft an diejenigen hätten, die ihren Weg fortsetzen. Dies sei die gute Nachricht, vor Angst und Trauer sicher zu sein. Ayatollah Khamenei betrachtete diese hoffnungsvolle Botschaft als das Gegenteil der westlichen Versuchungen und fügte hinzu, dass die Motivation der Märtyrer, am Dschihad teilzunehmen, wie es in ihren Testamenten festgehalten sei, darin bestand, die Revolution, den großen Imam, den Hijab und andere islamische Ideale zu schützen und die Verschwörungen der Feinde abzuwehren, sowie darin, sicherzustellen, dass diese Ideale von einigen Menschen nicht geleugnet oder verzerrt werden. Unter dem Hinweis auf die 1000 Schüler und Studenten unter den Märtyrern von Yazd sagte das geehrte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei, diese stolzen Märtyrer sollten der heutigen Jugend vorgestellt werden, damit die heutigen Schüler und Studenten sich der großen Kunst und Leistung der vorherigen Generation bewusst werden. In Bezug auf den kontinuierlichen Plan des Feindes, die iranische Jugend zum Zweifeln zu bringen oder zu verführen und von der Linie der Revolution abzulenken, betonte er, wir sollten nicht erlauben, dass die Versuchungen der Feinde unsere Jugend beeinflussen und sie in ihre Dienste stellen. Regionale Zusammenarbeit, Schwerpunkt der Gespräche Sarifs in Tadschikistan. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif ist gestern am Rande der Konferenz im Herzen Asiens in Duschanbe mit den Außenministern Indiens und Afghanistans sowie dem tadschikischen Präsidenten zusammengetroffen. Mohammad Javad Zarif und sein indischer Amtskollege Subrahmanyam Jaishankar erörterten die politische Lage in Afghanistan sowie die aktive Teilnahme am Afghanistan-Friedensprozess. Der indische Außenminister dankte bei diesem Treffen Iran für seine konstruktive und effektive Rolle bei den politischen Entwicklungen in Afghanistan und forderte zudem die Zusammenarbeit der regionalen Länder, darunter Indien und Iran, zur Festigung des Friedens und der Stabilität in diesem Land. Die Außenminister Irans und Indiens sprachen außerdem über die Zusammenarbeit zwischen Teheran und Neu-Delhi in den Bereichen Wirtschaft und Transit sowie die Bereitschaft Indiens zum Handelsausbau mit Iran. Zarif traf am Montag auch den afghanischen Außenminister Mohammad Anif Atma. Die beiden Politiker erörterten dabei die bilateralen Kooperationen. Der iranische Außenminister bezeichnete bei diesem Treffen die Versuche einiger Seiten, die öffentliche Meinung zu beirren, als Zeichen der Unzufriedenheit einiger Länder und Bewegungen in Bezug auf die nahen Beziehungen zwischen Iran und Afghanistan. Er wies außerdem auf die Aufhebung einiger konsularischen Beschränkungen für afghanische Bürger hin und sagte, das Ziel dieser Maßnahmen sei es, den Schmuggel von afghanischen Bürgern nach Iran zu bekämpfen. Er forderte weitere Anstrengungen, die Präsenz afghanischer Bürger in Iran transparent zu machen. Der afghanische Außenminister dankte der Islamischen Republik Iran im Namen seines Volkes und der Regierung für ihre Hilfe bei der Kontrolle der Brände des afghanischen Grenzsaals und sprach sich für den Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie Beratungen zwischen beiden Ländern aus. Atma brachte zudem die volle Bereitschaft Afghanistans für die Bildung einer gemeinsamen Kommission zwischen Teheran und Kabul zum Ausdruck. Der iranische Außenminister sprach am Montag auch mit dem tadschikischen Präsidenten Emomali Rahmon in Duschanbe. Bilaterale Fragen und die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Handel, Energie, Industrie, Verkehr, Wissenschaft und Kultur, die Bedeutung der Rolle der Kommission für gemeinsame Zusammenarbeit sowie die Bekämpfung des Terrorismus und Extremismus, des Drogenhandels und anderer grenzüberschreitender organisierter Kriminalität waren Schwerpunkte der Gespräche zwischen Zarif und Rahmon. Der iranische Außenminister war am Sonntagabend in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe eingetroffen. Zarif: Ära von Unpopularität und westlicher Herrschaft im internationalen System ist vorbei. Mit dem Hinweis auf das Ende der Unpopularität und der westlichen Herrschaft im internationalen System hat der iranische Außenminister die Bedeutung der Rolle Asiens und der regionalen Länder bei den internationalen Beziehungen bekräftigt. Mohammad Javad Zarif traf gestern am Rande der Konferenz im Herzen Asiens in Tadschikistan mit dem Exekutivsekretär der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien, CICA, Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, Kairat Saribai zusammen und brachte die Unterstützung Irans für die Stärkung der CICA und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zum Ausdruck. Zarif würdigte bei diesem Treffen die Rolle Kasachstans bei den Atomverhandlungen mit Iran sowie den Syrien-Friedensgesprächen in Astana zur Wiederherstellung des Friedens in Syrien. Der CICA-Exekutivsekretär dankte Iran für die Zusammenarbeit bei regionalen Aktivitäten der CICA und berichtete über die Pläne der Konferenz einschließlich der Planung eines Ministertreffens und eines Gipfeltreffens der Mitgliedstaaten. Zu den 15 Mitgliedern der Konferenz im Herzen Asiens gehören die Islamische Republik Iran, Afghanistan, Tadschikistan, Pakistan, China, Russland, Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan, Usbekistan, die Türkei, Aserbaidschan, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Konferenz im Herzen Asiens fand in den Jahren 2011 bis 2019 in Istanbul, Kabul, Almaty, Peking, Islamabad, Amritsar, Baku und Istanbul statt. Weißes Haus erwägt Sanktionen nach Iran-China-Abkommen. Das Weiße Haus reagierte auf die Unterzeichnung des 25-jährigen Kooperationsabkommens für die strategische Zusammenarbeit zwischen Iran und China. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte gestern auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus, Washington erwäge nach dem 25-Jahre-Abkommen zwischen Iran und China Sanktionen zu verhängen. Als Reaktion auf die Unterzeichnung des 25-jährigen Abkommens zwischen Iran und China sagte US-Präsident Joe Biden am Sonntagabend, er sei seit langem besorgt über die Partnerschaft zwischen Iran und China. Biden sagte an Bord des US-Präsidentenjets als Antwort auf die Frage eines Reporters, sind Sie besorgt über die Partnerschaft zwischen dem Iran und China? Ich machte mir seit einem Jahr Sorgen darüber. Das als 25-Jahres-Plan bekannte Abkommen eines umfassenden Kooperationsplans zwischen der Islamischen Republik Iran und der Volksrepublik China wurde am Samstag in Teheran von den Außenministern beider Länder, Mohammad Javad Zarif und Wang Yi, unterzeichnet. In diesem Dokument werden die Kapazitäten und Perspektiven der bilateralen Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik Iran und der Volksrepublik China in verschiedenen Bereichen wie bei der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit sowie in anderen Bereichen diskutiert. Die US-Medien bezeichneten dieses Abkommen als einen Versuch Teherans und Pekings, die US-Sanktionspolitik zu umgehen und auf Washingtons Konfrontationspolitik gegen Iran und China zu reagieren. Im Mai 2018 hat der damalige US-Präsident Donald Trump sein Land aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran, JCPOA, gezogen und kündigte die Rückkehr der anti-iranischen Sanktionen an. Iran: Sanktionen verlängern Syrien-Krise. Die Verhängung einseitiger Sanktionen gegen Syrien ist nachteilig und verlängert nur die Krise in diesem Land und den Schmerz seiner Bevölkerung, die auch unter anderen Schwierigkeiten wie der Corona-Pandemie leidet. Majid Tahrawanchi sagte am Montag auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur humanitären Lage in Syrien weiter: Der jüngste Bericht des UN-Generalsekretärs über die Gefahr einer Hungersnot in Syrien im Jahr 2021 hebt die Notwendigkeit und Dringlichkeit, internationale Hilfe zu mobilisieren, um diese Herausforderung anzugehen, hervor. Er fügte hinzu: Obwohl die Bereitstellung humanitärer Hilfen eine hohe Priorität hat, wird ihre langfristige Fortsetzung allein weder das Problem lösen, noch die grundlegenden Maßnahmen ersetzen, die ergriffen werden, um dauerhaften Frieden, Sicherheit und Stabilität in diesem Land zu gewährleisten. Der erste und wichtigste Schritt besteht darin, die volle Souveränität und territoriale Integrität Syriens durch die Beseitigung von Terroristen, den Abzug ungebetener ausländischer Streitkräfte, ein Ende der Besetzung und Schaffung von Sicherheit für die Syrer zu gewährleisten. Als weitere notwendige Maßnahme führte Tahrawanchi auch die Bemühungen um den Wiederaufbau der lebenswichtigen Infrastruktur des Landes, die Schaffung günstiger Bedingungen für die Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen sowie weitere Fortschritte im politischen Prozess und andere Maßnahmen an. Er fügte hinzu: Es gibt keine militärische Lösung für die Syrien-Krise und die einzige Möglichkeit, sie zu beenden, besteht darin, diese Krise unter vollständiger Einhaltung des Völkerrechts friedlich zu lösen, was natürlich nicht in kurzer Zeit erreicht werden kann, und daher sollten Fortschritte in diesem Bereich nicht für Fortschritte in anderen Bereichen als Voraussetzung gelten. Es ist ganz offensichtlich, dass einige Länder beabsichtigen, die Ziele, die sie durch den Einsatz militärischer oder politischer Mittel in Syrien nicht erreichen konnten, nun durch die Verhängung von Sanktionen erreichen wollen. Jedoch ist der Einsatz von Nahrungsmitteln und Medikamenten als Waffen und die Gefährdung der Ernährungssicherheit eines Volkes unfair und inakzeptabel. Er sagte: Der Zweck der Sanktionen ist die kollektive Bestrafung einer Nation und aus rechtlicher Sicht ein klarer Verstoß gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen und muss daher sofort aufgehoben werden. USA wollen gleichzeitig mit Fortsetzung der Sanktionen den Syrern helfen. Der US-Außenminister will den Syrern helfen, während die USA-Regierung gleichzeitig die harte Sanktionierung des Landes fortsetzt. US-Außenminister Antony Blinken, der am Montag den Vorsitz einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur humanitären Lage in Syrien innehatte, stellte seine Politik von Anfang an klar und bezeichnete die 10-jährige Syrien-Krise als Aufstand. Er fügte hinzu, dass 60% der Syrer ernsthaft von Hunger bedroht seien und sagte, dass die USA trotz der Differenzen einen Weg finden müssten, etwas zu tun, um den Menschen zu helfen. Dies liegt in unserer Verantwortung und es ist eine Schande, wenn wir es nicht respektieren. Ungeachtet der harten einseitigen Sanktionen gegen die legitime Regierung von Damaskus, sagte Blinken, es sei klar, dass der syrische Präsident Bashar al-Assad den Bedarf der Syrer einschließlich angemessener Nahrung und Zugang zu grundlegenden Arzneimitteln nicht decken könne. Dahingegen forderte Bassam Sabar, Syriens ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, die Türkei und die USA bei dieser virtuellen UN-Sicherheitsratssitzung auf, Syrien zu verlassen. Sabar sagte, dass einige Länder den Sicherheitsrat missbrauchten, um die humanitären Aktivitäten in Syrien zu politisieren und die katastrophalen Folgen der einseitigen Sanktionen gegen das syrische Volk zu ignorieren. Der syrische Vertreter bei den Vereinten Nationen fügte hinzu: Die USA müssen auch die Besetzung syrischen Territoriums beenden und aufhören, separatistische Terroristengruppen zu unterstützen und ebenso den Diebstahl nationaler syrischer Ressourcen beenden. Sabah betonte, wenn sie die Voraussetzungen für den Wiederaufbau Syriens diktieren und die Forderungen des syrischen Volkes ignorieren wollen, die einseitigen Sanktionen aufzuheben und die Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien nicht sabotieren, wird es niemals geeignete Bedingungen für eine politische Lösung und die Rückkehr der Sicherheit und Stabilität in unserem Land geben. Moskau, USA setzen Diebstahl syrischen Öls und Weizens fort. Sergei Verschinin, der stellvertretende russische Außenminister, sagte, die USA würden weiterhin syrisches Öl und Weizen stehlen und schmuggeln. US-Militärkonvois schmuggeln täglich in Syrien produziertes Öl und Weizen in den Irak, sagte Verschinin am Montag bei einem Webinar des UN-Sicherheitsrates zur Überprüfung der Situation in Syrien. Er fügte hinzu, der stark verbreitete Schmuggel von syrischem Öl und Weizen findet statt, während das syrische Volk unter großem Mangel an Grundnahrungsmitteln leidet. Russlands stellvertretender Außenminister ergänzte, der Schmuggel von syrischem Öl und Weizen werde täglich von US-Militär praktiziert. Am Sonntag stahlen die amerikanischen Besatzer 38 Lastwagen mit syrischem Weizen aus den Silos von Tal Alu am nordöstlichen Stadtrand von Al-Hasaka und transportierten sie in den Nordirak. Syrische Medien zitierten lokale Quellen mit den Worten, die US-Besatzer hätten die Lastwagen mit Weizen aus den Silos von Tal Alu beladen und durch illegale Überquerung des Grenzübergangs Al-Walid in den Nordirak gebracht. Dem Bericht zufolge haben die amerikanischen Besatzungskräfte am Samstag auch Weizen der syrischen Regierung gestohlen und die Fracht mit 18 Lastwagen über den Grenzübergang Simalka in den Irak transportiert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 5 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 16 Grad, Shiraz 20 Grad und Bandar Abbas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Bleiben Sie dran!
Die weiten Sandwüsten mit dem hohen, klaren Himmelsgewölbe über ihnen kennenzulernen, die Steppen mit ihren bizarren Pflanzenarten, ihr zu eigenen Tierwelt und die Menschen, die in dieser Weite leben, ausgesetzt den oft strengen klimatischen Bedingungen, den hohen Temperaturen tagsüber und Frösten in der Nacht. Ihre Sitten und Gebräuche und die alten, historischen Bauten in den Städten der Kaveh. Dies alles erweckt in vielen aus nah und fern den Wunsch, eine Reise hierher zu machen und zu erfahren, zu erleben und sich vor Ort ein Bild machen zu können, unter anderem von der wundersamen, erhabenen Schönheit der iranischen Kaveh, der Kaveh, die die Zeiten hindurch ihr geheimnisvolles Lied singt und an die grenzenlose Allmacht ihres Schöpfers erinnert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Sie vermuten wahrscheinlich, über was wir heute sprechen wollen. Richtig, über die Sitten und Gebräuche der Bewohner der Kaveh beziehungsweise in den Städten und Dörfern am Rande der Kaveh. Beispielsweise in Yazd, eine sehr alte Stadt mit einer langen, bewegungsreichen und geschichtlichen Vergangenheit. Eine typische Wüstenstadt, bizarr, schön, interessant und mit Leuten, die sich auszeichnen durch Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit, Geduld, Fleiß und Ausdauer.
Seit eh und je sind sie konfrontiert mit recht harten Lebensbedingungen, hervorgerufen durch die strengen klimatischen und rauen Naturverhältnisse des alten Trockengürtels, der sich um das Erdenrund entlangzieht und an dessen Rande auch sie als Bewohner der Kaveh bzw. der Städte der Kaveh zu Hause sind. Doch sie haben im Laufe der Zeiten gelernt, sich den Natur- bzw. Klimabedingungen anzupassen oder aber, genauer gesagt, sie in den Griff zu bekommen und dementsprechend ihren Lebensstil einzurichten. Und dazu gehört die typische Bauweise ihrer Häuser als auch ihre Wasserversorgung.
Wie gesagt, aufgrund der geografischen Lage sind die Klimaverhältnisse in Yazd, die der Steppe und Kavir, trocken, rau, mit heißen Sommern und frostigen Wintern. Und da dem so ist, ersannen sie einen Baustil, der es ihnen erleichtert, den klimatischen Gegebenheiten standzuhalten und sie gar nicht so drastisch zu empfinden.
Ja, und da die einheimische Architektur ebenfalls in das Metier Brauchtum fällt, wollen wir zunächst darüber sprechen. Über den Baustil in Yazd. Typisch für Yazd sind die vielen schmalen Gassen, die auch heute noch neben großen, breiten und gepflegten Straßen und Boulevards vorhanden sind und nun schon so manches Jahrhundert auf dem Buckel haben. Und zu beiden Seiten der engen Gassen die hohen, ineinander übergehenden Hauswände, dicht an dicht. Das ist das Erste, was bei einem Gang durch Yazd auffällt. Und die meisten Leute in Yazd wohnen noch heute in diesen alten, hohen Häusern.
Typisch für sie, für ihren traditionellen Baustil, sind zum einen die hohen Wände, die zur Straße hin zumeist fensterlos sind, dann der geräumige Innenhof, um den herum an seinen vier Seiten das Gebäude mit seinen weiten Räumen errichtet wurde. Anzumerken ist, dass die Räume unterkellert sind und sich in der Mitte des Innenhofes ein Wasserbecken befindet, das sogenannte Hose.
Um noch einmal auf die Unterkellerung bzw. auf das Untergeschoss zurückzukommen. Es ist fest und gut gebaut. Dient es doch den Bewohnern des Hauses in den heißen Sommermonaten als beliebter Aufenthaltsort, in dem sie Kühle und Frische finden. Für Helligkeit in dem Untergeschoss wird durch Fenster und natürlich elektrisches Licht gesorgt.
Die typischen Materialien, die zum traditionellen Hausbau verwendet werden, sind einfach und leicht erhältlich, wie weiche Erde, Lehm, Holz und derlei. Interessant sind auch Türen und Fenster der traditionellen Häuser Yazds. Sie sind mit traditionellen grazilen Ziergittern versehen. Die Wände der hohen Räume sind geschmückt mit Spiegelmosaiken und Malereien und die Zimmerdecken mit aparter Stuckarbeit, die zumeist Blatt- und Blütenmotive zeigt.
Das Tüpfelchen auf dem I aber und sozusagen das Wahrzeichen für die Yazder Architektur sind die hohen Windfänge, genannt Bordgir, auf den Hausdächern. Sie sind in Windrichtung angebracht und fangen den Wind sozusagen in sich auf. Diese Windfänge sind so meisterlich erdacht und erstellt, dass sie für ausgeglichene Temperaturen im Hause sorgen. Selbst in den heißen Sommermonaten machen sie zusätzliche Kühlanlagen überflüssig.
Eigentlicher wirksamer Faktor ist also der Wind, und ihn gibt es in der Kavir zu Genüge. Er wird in den hohen, viereckigen und recht schmalseitigen Badgieren bzw. Windfängen aufgefangen, daher auch der Name Windfang. Der obere Teil dieser Badgiere ist an allen vier Seiten offen. Nachdem die warmen Winde der Kavir die Türmchen der Badgiere passiert und ihre Temperaturen sich dem in dem befindlichen Milieu angeglichen haben, also ausgeglichen wurden, werden sie ins Hausinnere geleitet. Und ein Teil dieser Luftströmung findet durch ein Holzgitter, das im Boden des Hausinneren gleich unter dem Badgier angebracht ist, Zugang zum Keller bzw. Untergeschoss.
Ja, und was dieses anbelangt, ist in ihm immer angenehme Kühle und genügend Luftfeuchtigkeit gegeben. Eben durch die kühlende Luftströmung aus dem Bord Gird, als auch dadurch, dass es in den Schoß des Erdreiches eingelassen ist und sich in ihm ebenfalls ein Sinne und Geist geradezu belebendes Wasserbecken befindet. Die aus dem Bord Gier ins Hausinnere dringende Luftströmung kann sich, wenn sie das feucht-kühle Milieu des Untergeschosses erreicht, mit weiterer Kühle und Frische auftanken und strömt, aufgekühlt, erneut ins eigentliche Wohnmilieu zurück. Sie noch mehr über die traditionelle Architektur des Raumes Yazd zu informieren, möchten wir kurz auf den alten Basar dieser Stadt hinweisen. Yazd verfügt über insgesamt 12 historische und sehenswerte Basare, von denen die bedeutendsten der Khan-Basar und der Panji Ali-Basar sind. Populär und beliebt sind diese Basare vor allen Dingen ihrer kunstgewerblichen Artikel dieser Gegend wegen, die angeboten werden. Und sie alle gehören aufgrund ihrer traditionellen Bauweise und Schönheit und ihres Alters zum kulturellen Erbe Irans und des iranischen Städtebaus. Nebenbei, sie stammen aus dem 9. bis 13. Jahrhundert islamischer Zeitrechnung.
Der große Basar von Yazd ist das eigentliche Handelszentrum der Stadt. Und auch in ihm sind, wie in nahezu allen großen Basaren Irans, sozusagen sämtliche handwerkliche, kunstgewerbliche Berufe und Einzelhandelsbranchen vertreten. Unter anderem und vor allen Dingen das Silber- und Goldschmiedehandwerk, dann die Kupferschmiede, die ihre aparten Gegenstände, die sie selbst anfertigen, zum Kauf anbieten, wie Teller, Schüsseln, Kannen, Kelche und so fort. Dann Stoffe der verschiedensten Art, handgeknüpfte Teppiche und Kelims, Schuhwaren, Süßigkeiten, Nüsse und Knabberkerne und.
Aus Yazd und Umgebung kommen die prächtigsten handgewebten Stoffe. Auch heute noch sind viele Familien in Eigenbetrieben damit beschäftigt, Teppiche zu knüpfen, kostbare Stoffe und Kaschmirtücher zu weben, Kelims herzustellen. Und vor allen Dingen die Frauen und jungen Mädchen nutzen ihre freie Zeit zu derlei Tätigkeit, wodurch sie sich ein hübsches Sümmchen zusammenbringen können.
Noch ein Wort zu den Kaschmirtüchern, die insbesondere im Raum Yazd gewebt werden. Das Grundmaterial, das dazu benutzt wird, ist Seide, Naturseide, und diese Stoffe werden hauptsächlich zu Tischdecken, Bettüberwürfen, Wandbildern und Gebetstüchern weiterverarbeitet. Die Feinheit und Farbenharmonie der Kaschmirtücher aus Yazd ist weltweit bekannt.
Zum Schluss noch dies. Die Yazder Bevölkerung hat sich einige ihrer alten, traditionellen Berufe bewahrt, beispielsweise das Mausarie-Gewerbe. Mit einigen kleinen Veränderungen wird dies wie in alten Zeiten weiterhin ausgeübt. Gemeint ist das Sammeln von Heil- und Nutzkräutern, die entweder einzeln oder in bestimmten Zusammensetzungen verkauft werden. Vor allen Dingen das Hennerkraut, das auch in Europa als Heil- und Haarmittel bekannt wurde. Dass sich diese Kräuterstuben insbesondere in Yazd erhalten konnten, ist sicherlich nicht zuletzt auf die Trockenheit in diesem geografischen Raum zurückzuführen.
So, das war's dann wieder einmal. Wir verabschieden uns daher nun von Ihnen. Hoffen, dass Sie sich auch nächstes Mal wieder zu Sitten und Gebräuche im Iran zuschalten werden. Und ansonsten
machen Sie es gut.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Artusch mit dem Titel Nefrin.
آسمان چشممون آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهرهش آینه یکی آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاری که من زنگ قبر آرزو بود، زنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من خطه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای درد خورشید خندان، سینه تاری که من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. نو بهار در روان با،
خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبوت من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Jahresrückblick. Libanon weiterhin ohne Regierung. Weiterhin guten Empfang.
Der Libanon war im vergangenen Jahr anhaltenden politischen und sicherheitspolitischen Unruhen sowie einer Regierungskrise ausgesetzt. Die Proteste der Bevölkerung, die Doppelexplosion im Hafen von Beirut mit verheerenden Folgen, der Rücktritt des Kabinetts von Hassan Diab und der Misserfolg von Mustafa Adib und Saad al-Hariri, ein neues Kabinett zu bilden, waren im vergangenen Jahr vier wichtige Ereignisse im Libanon. Volksdemonstrationen sind fast ein fester Bestandteil der Entwicklungen im Libanon geworden. Im Oktober 2019 fand im Libanon aus Protest gegen schlechte Lebensbedingungen eine Massendemonstration statt, die zum Rücktritt von Saad al-Hariri als Premierminister und zum Beginn einer Phase politischer und sicherheitspolitischer Instabilität im Libanon führte. Danach wurde Hassan Diab mit der Regierungsbildung beauftragt. Die Proteste gingen jedoch weiter, sodass auch er sich gezwungen sah, aufzugeben. Also, er gab im August 2020, nur wenige Tage nach der verheerenden Doppelexplosion im Beiruter Hafen, auf. In einer Fernsehansprache machte Diab die weit verbreitete Korruption in seinem Heimatland für die gewaltige Detonation mitverantwortlich. Damit reagierte der Regierungschef nach knapp einer Woche auf öffentlichen Druck und gewaltsame Proteste. In den ersten Monaten des Jahres 2021 sind Volksdemonstrationen immer noch Teil der Entwicklungen im Libanon. Im März 2021 führten Demonstrationen erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Diese Protestrunde hat auch wirtschaftliche Wurzeln und der Anstieg des Dollars und die Abwertung der libanesischen Lira sind die Ursache für diese Proteste. Jeder US-Dollar stieg auf 10.000 libanesische Lira. Die Landeswährung Lira verlor gegenüber dem US-Dollar 85% ihres Wertes. Mit dem Anstieg des Dollarkurses sind auch die Preise einiger Güter, insbesondere der wesentlichen Güter des täglichen Lebens, gestiegen, was die Unzufriedenheit der libanesischen Bevölkerung zur Folge hatte. Das Merkmal der Demonstrationen der Menschen gegen die schlechte Wirtschaftslage waren jedoch, dass sie bald von politischen Parteien und Gruppen für eigene Interessen missbraucht wurden. In diesem Zusammenhang versuchten pro-westliche Strömungen bei den Demonstrationen im März 2021 in einem sich wiederholenden Szenario erneut, die Demonstrationen gegen die Hisbollah umzuleiten, während die libanesische Hisbollah erklärte, friedliche Demonstrationen seien das Recht des Volkes und die Regierung müsse sich damit befassen, die Forderungen der Menschen nachzukommen. Tatsächlich versuchen die pro-westlichen Gruppen der Hisbollah die gegenwärtigen politischen Probleme zuzuschreiben. Die Opposition versucht, die Wirtschaftsprobleme des Landes der Regierung von Hassan Diab in einer Situation zuzuschreiben, in der das Diab-Kabinett selbst diese Probleme geerbt hat. Nach Angaben der Weltbank vom April 2020 hat sich die Armut im Libanon in den letzten 10 Jahren verzweifacht und jetzt leben 45% der Bevölkerung des Landes in Armut. Am 4. August 2020 erlebte Libanon die größte Explosion seiner Geschichte. Die verheerende Explosion vom 4. August im Hafen von Beirut versetzte der Regierung von Hassan Diab einen letzten Schlag. Dieser Hafen spielte eine wichtige Rolle in der libanesischen Wirtschaft. Der Hafen deckt 70% des Bedarfs der libanesischen Bevölkerung und ist eine Brücke zwischen den 3 Kontinenten Europa, Asien und Afrika. Er bedient jährlich 3.100 Schiffe. In diesem Hafen befanden sich einige der empfindlichen Vorräte und strategischen Materialien der Bevölkerung wie Weizen, Gerste, Brennstoff und Kraftturbinen. Die Explosion im Hafen löste sofort weit verbreitete Proteste und Gewalt gegen die libanesische Regierung aus. Bei der durch Zusammenstöße zwischen Armee und Demonstranten ausgelösten Gewalt wurden mindestens 1 Person getötet und mehr als 700 verletzt. Gleichzeitig schloss sich eine Reihe von Ministern, der Opposition und den Demonstranten an. Hassan Diab trat als libanesischer Premierminister zurück, um weiteren Rücktritten zuvorzukommen. Mit dem Rücktritt von Hassan Diab beauftragte der libanesische Präsident Michel Aoun Mustafa Adib mit der Regierungsbildung. Aber auch Adib konnte die Regierungskrise nicht beenden und gab schließlich auf. Danach wurde nochmals Saad al-Hariri mit der Regierungsbildung beauftragt. Saad Hariri wurde im Oktober 2020 noch einmal mit der Regierungsbildung beauftragt. Von den 128 Mitgliedern des libanesischen Parlaments stimmten nur 65 für al-Hariri, während Mustafa Adib mit 90 Stimmen ein Vertrauensvotum im Parlament erhielt. Mit anderen Worten, Saad al-Hariri gelang es nur, das erforderliche Quorum für ein Vertrauensvotum des Parlaments zu erhalten. Diese Anzahl von Stimmen zeigte, dass al-Hariri bei der Bildung eines neuen Kabinetts mit vielen Problemen konfrontiert sein wird, was in der Praxis auch geschah. Und jetzt auch 5 Monate später wurde noch kein neues Kabinett gebildet. Die Zeitvergeudung bei der Regierungsbildung ist auf den politischen Monopolgedanken des designierten Premierministers zurückzuführen. Al-Hariri besteht darauf, ein unpolitisches Kabinett zu bilden, in dem das Gewicht anderer Gruppen, insbesondere der Hisbollah und ihrer Verbündeten im Kabinett, verringert wird. Diese Position von Saad Hariri ist sehr zeitumpassend, da die Widerstandskoalition bei den Parlamentswahlen 2018 68 der 128 Sitze gewonnen hat. Auch der libanesische Präsident Michel Aoun ist gegen die Position des designierten Premierministers. Tatsächlich strebt al-Hariri Kabinettsbildung ohne Meinung oder Auftrag des Präsidenten, was gegen das Gesetz und das Taif-Abkommen verstößt. Hassan Juni, ein Analyst für die politischen Fragen, meint über Pattsituation im Libanon: Die Regierungsbildung steht vor ernsthaften Problemen, von denen die meisten mit Hariri zusammenhängen. Hartnäckigkeit, der Blick auf Ausländer und der Versuch, die Meinung der Mehrheit des Parlaments in der nächsten Regierung zu ignorieren, was leider der Wille der Westler, vor allem der USA ist, gehören zu den wichtigsten Hindernissen bei der Bildung des libanesischen Kabinetts. Saad Hariri selbst ist also das Haupthindernis für die Bildung eines Kabinetts. Ein weiteres Problem ist die Einmischung von außen in die inneren Angelegenheiten des Libanon. Akteure wie Saudi-Arabien, Israel und die Vereinigten Staaten, die bei den Wahlen im Mai 2018 ihre Ziele gegen die Hisbollah und den libanesischen Widerstand nicht realisieren konnten, versuchen nun, das Gewicht der Hisbollah in der libanesischen Machtstruktur durch politischen Druck, Volksdemonstrationen und wirtschaftlichen Druck zu verringern. Daher sind sie ein weiteres ernstes Hindernis für Saad al-Hariri bei der Bildung eines neuen Kabinetts. Sie möchten, dass al-Hariri bei der Kabinettsbildung ihre Forderungen und Interessen berücksichtigt. Die Trump-Regierung spielte dabei eine wichtige Rolle, indem sie Sanktionen gegen die Hisbollah sowie die libanesische Wirtschaft verhängt hat. Die US-Botschafterin in Libanon, Dorothy Shee, spielte eine Schlüsselrolle bei Anti-Dia-Protesten. Talal Adrissi, ein bekannter libanesischer Experte, sagt diesbezüglich: Was den Libanon betrifft, üben die Vereinigten Staaten direkten Druck auf das Land aus. Die Vereinigten Staaten tun alles, um zu verhindern, dass ein Land dem Libanon hilft, das Fremdwährungen Dollar, einschließlich des Geldes von im Ausland lebenden Bürgern, in das Land fließen und Überweisungen für Libanon getätigt werden oder dass Libanon Kredite vom Internationalen Währungsfonds aufnimmt, und dies alles unter dem Vorwand des Terrorismus. Angesichts der anhaltenden politischen Schwierigkeiten im Libanon warnte Hassan Diab vor kurzem davor, dass sich das Land sehr rasch in Richtung Unordnung bewege. Diab forderte libanesische Politiker und Parteien auf, ihre Differenzen beizulegen, um die Bildung eines neuen Kabinetts so bald wie möglich zu ermöglichen. Diab warnte, dass der Libanon in Gefahr sei und dass er keine andere Wahl habe, als zurückzutreten, wenn nicht bald eine neue Regierung gebildet werde. Der libanesische Jurist Tariq Shandbad glaubt, laut dem Artikel 64 der libanesischen Verfassung hat der Premierminister eine begrenzte Befugnis bei der Weiterentwicklung der Angelegenheiten, bis die nächste Regierung gebildet wird und ihr das Parlament das Vertrauen ausgesprochen hat oder der Premierminister zurücktritt. Die Fortsetzung dieser Situation könnte den Libanon vor ernstere wirtschaftliche und politische Herausforderungen stellen.
Meine Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Musik.